Austrian Voices, der Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Österreicher.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Austrian Voices, dem Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher. Heute darf ich mich einmal mit einem Gast unterhalten, den ich zum einen schon lange kenne und der auch Wohnort, nämlich München, und die Branche, nämlich die Werbung, mit mir gemeinsam hat. Den Werdegang von Hans-Peter Albrecht, einem jahrzehntelangen Kreativstar der deutschen Szene, den schildert Ihnen jetzt in aller Kürze meine liebe Kollegin Sabrina Ganda.
Hans-Peter Albrecht, geboren 1961 in Linz an der Donau und aufgewachsen in Traun, hat das örtliche Gymnasium mit 17 als Schulsprecher im Dissens mit der Schulführung über die strategische Ausrichtung vorzeitig verlassen und sich nach Wien begeben, wo er sich sogleich in die wunderbare Welt der Werbung begab und eine einschlägige College-Ausbildung absolvierte. Schon 2 Jahre später zog es ihn ins benachbarte Ausland, konkret nach Frankfurt am Main, womit er auch eine höchst bemerkenswerte Karriere als Kreativer in der deutschen Werbung startete, die ihn im Laufe der Jahre als Texter und Kreativdirektor in diverse Top-Werbeagenturen des Landes führte, wie zum Beispiel zu Michael Konrad und Leo Burnett oder Springer und Jacobi. Mit Wüschner Rover Albrecht folgte der Sprung ins Unternehmertum, das er mit der Agentur HP Albrecht in München fortsetzte. Von 2017 bis 2021 war HPA Direktor der Münchner Akademie für Kommunikationsdesign U5. Und seit 2021 ist er Creative Partner bei The Wunderwaffe. Hans-Peter Albrecht war darüber hinaus viele Jahre im Vorstand des ADC, Deutschlands wichtigstem Kreativclub, sowie Juror beim weltweit größten Werbefestival in Cannes. Hans-Peter Albrecht hat 2 erwachsene Töchter, 2 Enkelkinder und lebt frisch verheiratet in München.
Also, hier sind wir live in München. Lieber Hans-Peter, herzlich willkommen bei Austrian Voices.
Guten Tag.
Wie schön, dass wir uns auch in diesem Format einmal sehen.
Ja, in diesem wunderbaren Studio dann auch noch.
In dem Studio auch noch.
Bei Sonnenschein.
Genau, wir sind bei Giesing Team übrigens in dem schönen Schwabing und sitzen uns hier live gegenüber, was ja Seltenheitswert hat bei Austrian Voices. Deshalb bin ich umso glücklicher. Um unsere Hörer gleich mal ins Bild zu setzen, sei gesagt, dass Hans-Peter Albrecht und ich uns doch schon einige Zeit kennen, als Auslandsösterreicher in derselben Stadt und noch dazu in derselben Branche.
Manchmal sogar auf dem gleichen Sessellift.
Manchmal, aber das nur am Rande. Ich wollte sagen, hat sich das fast nicht vermeiden lassen. Und ja, wir sind beide auch, glaube ich, durchaus nach wie vor begeisterte Skifahrer. So viel zu diesem privaten Part. Gehen wir aber gleich mal in medias res. Und ja, vielleicht vorweg noch die Bitte, wie wir gerade gesagt haben, wir sind ja beide aus der Werbebranche, aus der deutschen, deshalb bitten wir schon mal präventiv um Verzeihung, sollten wir uns zwischenzeitlich ein bisschen in einem Branchensprech verlieren, was durchaus vorkommen könnte. Aber starten wir mal ganz woanders, nämlich erstmal beim Persönlichen. Hans-Peter, du bist in Linz geboren und auch in Oberösterreich aufgewachsen.
Ich kam in Linz zur Welt, korrekt, und im Vorort von Linz, also im Parkplatz von Linz, bin ich aufgewachsen, in Traun. Das war meine Jugendzeit. Ich bin aber dann relativ schnell bin ich da abgehauen, nämlich mit 17. Mit 17 habe ich das schöne Oberösterreich hinter mir gelassen, bin dann nach Wien, um da die ersten Kontakte zur Werbebranche zu knüpfen. Damals hieß das ganze Fachschule.
Bist mit 17 schon hingegangen, um in die Werbung zu gehen?
Naja,
von Traun nach Wien.
Da müssen wir noch früher beginnen. Ich war in Traun im Gymnasium und war dann, das war dann eine ziemlich lustige Zeit, ich wurde Schulsprecher und war aber Repetent, wie das, glaube ich, hieß. Und das war schon mal der erste
Nicht
Skandal.
Nicht Renitent.
Ich war auch Renitent. das war schon der erste Skandal, dass einer, der wiederholt Schulsprecher wird. Und habe da eben ein bisschen Zunder gemacht. Da war so eine Lehrkraft, also das heißt in Österreich ein Professor, eine Professorin, die meiner Meinung nach völlig unfähig war. Und da ging es dann darum, ob man der Frau irgendwie, ob man die in die Schranken weisen kann. Natürlich wollte ich sie von der Schule entfernen. Und da waren erst alle auf meiner Seite. Als es dann spitz auf Knopf ging, haben die natürlich alle den Schwanz angezogen. Ich stand dann alleine da und musste aber dann meinen Dickschädel durchsetzen und habe dann eben nicht beiderseitigen Einverständnis, sondern in meinem Einverständnis dann diese Anstalt Anstalt verlassen, was dann insofern blöd war, weil Matura war dann eben nicht. Matura war ein anderes Ding, mir war das System dann auch zu blöd.
Und Einspruch der Eltern war auch nicht?
Naja, meine Mutter, das kam erschwerend hinzu, ist auch Lehrkraft gewesen an diesem Gymnasium. Was das Ganze ein bisschen komplizierter machte. Natürlich hat sie versucht, auf mich einzuwirken, hat aber gesagt, du mach deinen eigenen, zieh das Ding durch. Damit war aber Matura und Studieren war damit irgendwie hinfällig, weil ich war immer schon am Schreiben. Ich wollte immer irgendwie was mit Schreiben machen. Und da war das Einzige, was mir einfiel, war Journalist. Und das hätte ich dann studieren wollen sollen können. Und dann war, wo kann ich denn sonst noch irgendwie mich ausdrücken und schreiben? Und dann kam ich sehr schnell auf die Werbung. Und das, dann habe ich mich erkundigt, wie man da reinkommt. Und da gab es eben in Wien diese Fachschule für Wirtschaftswerbung, die heißt jetzt Werbeakademie, vom Wifi. Und da war ich dann mit dem Stipendium für 2 Jahre, mit 17 dahin. Dann habe ich in den Ferien, als erster Österreicher konnte ich das Bundeswehr in den Ferien abdienen, was sehr lustig war. Ja, die Grundausbildung noch in Wels, danach in den Ferien den Rest irgendwie. Da
wie aufgeteilt? 2x Ferien, 3x Ferien oder wie?
2x Ferien, ja. Da habe ich dann
noch nie gehört.
Ich habe da irgendwie das irgendwie gut begründen können. Und das haben die dann eingesehen und das war dann extrem lustig, weil ich war super jung, ich war 17 und habe das freiwillig gemacht, das Bundeswehr. Ich war wahnsinnig gut in Form. Ich war vorher Schwimmer, Wettkampfschwimmer und war dadurch natürlich super fit und habe dort großen Spaß gehabt dann mit herumlaufen und mit Indianer spielen oder wie das heißt, heutzutage darf man nicht mehr Indianer spielen, sagen Cowboy und Indianer, also Bundeswehr spielen und in Österreich ist ja fast alles Operette, auch das Bundeswehr ist Operette und das war dann deswegen dann mit 17, dann war ich mit 19 quasi durch mit ein bisschen Ausbildung, Bundeswehr hatte ich hinter mir und dann wohin dann? Und dann war eben mein Plan war eigentlich nach Amerika zu gehen. Das war so, warum
nicht? Also mit 19 war dann Wien auch zu klein?
Mit 19?
Oder zu eng?
Ja, also das war auf jeden Fall so, also ich wollte unbedingt im Ausland irgendwie was reißen oder was machen und wollte eigentlich in die Staaten. Da wurde mir dann gleich als Texter mit dem Austro-Englisch ist es nicht unbedingt die offenste Tür, die man da findet. Habe aber bei einigen großen Agenturen angerufen in Wien und gesagt, wie komme ich denn nach Amerika? Die haben mir natürlich so übers Telefon den Vogel gezeigt, weil die wollten alle selber nach Amerika, logischerweise. Und dann gesagt, ja, wenn nicht Amerika, dann wenigstens Deutschland. Und dann ab nach Düsseldorf in der Vorstellungsrunde bei den damals besten Agenturen. Und da trafen wir auf einen anderen Auslandsösterreicher, Name kommt total vergessen, der sagte, dann geht's nach Frankfurt, ich war mit einem Freund unterwegs, geht's nach Frankfurt, die suchen händeringend Leute und 14 Tage später saß ich in Frankfurt an meinem Schreibtisch und habe auf der damals großartigsten, tollsten, geilsten Kampagne durfte ich dann mittexten und mir dann die ersten Meriten verdienen, was ziemlich lustig war, weil ich das alles so als, das ist ja so, als gegeben nahm, dass man dann nach 8 Wochen, das muss man sich mal vorstellen, nach 8 Wochen hatte ich die erste Anzeige im Stern. Das war damals noch ein ganz, ganz tolles Blatt, der Stern. Deine Anzeige im Stern. Und ich habe gesagt, das war nicht so normal. Klar, ich schreibe meine Texte und die erscheinen dann irgendwo. Dass das Ganze eben gar nicht normal war, dass man da eigentlich ein paar Jahre dran arbeiten muss, bis man auf so einer tollen Kampagne arbeiten darf und dann auch noch im Stern eine Anzeige hat. Aber das war tatsächlich eine Zeile aus meiner Bewerbungsarbeit, die ist dann direkt genommen
worden. Gleich direkt in die Anzeige.
Direkt in die Anzeige. Die Headline ist direkt so genommen worden und ist erschienen. Und wie gesagt, das kam mir dann als normal vor. Und ich habe dann so erst im Laufe der Zeit gemerkt, ich bin eigentlich ein komplett blutiger Anfänger. Noch dazu mit einem österreichischen Idiom.
Was man beim Schreiben ja nicht so.
Das denkt man so. Ja. Das denkt man. Da gibt es ein paar relativ schlaue Lektoren, die haben, als ich für Miele arbeitete, wollte dieser Lektor unbedingt für Miele tätig werden und hat dem Marketingchef geschrieben, ich mache Lektorat für Sie und um zu zeigen, wie gut ich bin als Lektor, Sie haben wohl einen österreichischen Texter. Der hat das
Treffer.
An meinen Texten hat er das rausgelesen, dass das dann österreichisch war.
Und ist es geblieben, das schriftliche Idiom, oder hast du das dann rausgekriegt?
Keine Ahnung, ich bin bekennender, praktizierender Österreicher und versuche dann auch die Menschen zu beeinflussen, dass das österreichische Deutsch natürlich das viel lustigere ist.
Da bin ich natürlich ganz deiner Meinung, wobei ich denke, dass das verbal ein bisschen stärker zum Ausdruck kommt oder kommen kann als schriftlich. Aber Das heißt, mit 19 hast du deine Auslandsösterreicher-Laufbahn begonnen.
So ist es.
Ja. Und sie bis dato nicht verlassen quasi.
Ganz genau. Also es gab mal eine Phase, da ich habe in Frankfurt gearbeitet, eben in der Agentur Lürzer Konrad, die dann bezeichneterweise eben der Walter Lürzer, auch Österreicher gewesen. Also da war ich dann gleich daheim. Ich habe dann auch mir gedacht, das ist überall so. Die Agentur war damals schon relativ groß, 120 Leute ungefähr. Und da gab es, das Kaffeegeschirr war Gmundner Keramik. Und,
in der Agentur?
In der Agentur, für okay. alle. Ja, so, ja, hier bin ich daheim. Da fühle ich mich sehr wohl, da war ich dann auch 7 Jahre. Aber Walter Lürzer, Österreicher, und der Michael Konrad, sein Partner, das ist ein Mensch, der wie ein Chamäleon sich sofort anpasst. Also der war dann in Amerika, war dann der perfekte Amerikaner, war aber in der Phase mit dem Walter Lürzer eigentlich auch ein perfekter Österreicher, obwohl er eigentlich aus Leipzig kommt. Und ich dachte mir, ja, das ist irgendwie, so ist die Welt ist eigentlich österreichisch. Und das war sehr lustig
aber prima. Denken wir nicht immer, dass eher die Österreicher die sind, die sich so leicht anpassen können?
In dem Fall eben nicht. Ich meine, Schwarzenegger hat sich auch nie wirklich angepasst. Also sein Speak Arnold ist ja, dann haben die Amis angefangen, steirisch zu Englisch zu sprechen, was ja auch ziemlich lustig war. Und dann so andere Österreicher, die so in der Welt irgendwie nun ja Bedeutung hatten, die haben ja dann auch immer noch den Österreicher mächtig raushängen lassen.
Ja, es sind ja, wie wir beide wissen, eine ganze Reihe von ÖsterreicherInnen in Deutschland in dem weiten Feld von Werbung und auch Marketing unterwegs. Mhm. Man wäre versucht zu sagen, sogar überproportional viel. Ähnlich ist es ja eigentlich auch bei den Medien, also bis hin zu Absolut. Den Positionen von ja. Chefredakteuren und Geschäftsführern von großen Medienhäusern.
Ja.
Und das alles angesichts eines theoretischen Nachteils, eben nicht in Hochdeutsch aufgewachsen zu sein.
Naja, ich denke,
Österreicher können... Ist es der Charme der Sprache,
das ist nicht die da nicht nur wirkt? Die Sprache, das ist einfach, die Österreicher können, glaube ich, besser entertainen. Die Österreicher können einfach besser unterhalten. Und wenn RTL, der RTL-Chef, der große, ein Österreicher, der hat einfach dann also auch die Marke aufgebaut mit Unterhaltung. Und auch sehr viele, keine Ahnung, Sänger oder sonst noch was. Das ist einfach, ich glaube, das Unterhalten können die Österreicher besser. Das kommt vielleicht aus der Hüttengaudi. Nein, natürlich nicht. Aber die ganze Kultur, die dahinter steckt, der Österreicher nimmt sich auch nicht so wahnsinnig ernst. Und da ist, glaube ich, das ist so ein Schlüssel. Ähnlich lustigerweise auch die Holländer, die ja auch dann in Deutschland extrem viele in der Unterhaltungsbranche oder in der Medienbranche sind.
Aber nicht unbedingt als schreibende Journalisten. Ne? Also das ist die Frage, ja. In einem seriösen Journalismus ja. geht es dann vielleicht doch ein bisschen mehr als in der Werbung zum Beispiel bei uns.
Ja, seriös.
Und sprachliche Exzellenz.
Also Österreicher und seriöser Journalismus, da muss man auch eine Frage
stellen. Also Österreicher in Deutschland im seriösen Journalismus.
Ja, da habe ich dann auch andere Erfahrungen, weil ich ging dann nach Hamburg und hatte dann das große Glück, in der damals besten Agentur, Springer Jacobi, zu arbeiten, und wir hatten als Kunden Tempo. Das war die Zeitschrift, die Zeitgeist-Zeitschrift, die quasi die Fortsetzung vom Wiener war. Der Wiener in Wien, und Jahreszeitenverlag hat das komplette Team gekauft, die komplette Idee gekauft. Der Markus Beichel, ein Wiener, war dann in Hamburg, hatte dann eine großartige Villa und ein völliger Chaot, und da wurde dann Tempo gemacht, und Lo Breyer, der Artdirektor, auch ein Wiener, ein großartiger Designer und Gestalter. Ob das aber jetzt der super seriöse Journalismus war, da möchte ich doch. Es war super spannend, was die auf die Beine gestellt haben. Aber hatten auch dann mit dem Haus Jahreszeitenverlag auch eine sehr generöse Basis, auf der sie da arbeiten konnten.
Aber das ist ja ein anderes Stichwort. Also meiner Erfahrung nach, und die ist ja jetzt auch schon 30 plus Jahre in deutschen Landen, hält man uns ÖsterreicherInnen schon immer noch ganz gerne vor, diesen Touch zumindest von Schlamperei immer mit uns herumzutragen, was wir ja oft durchaus annehmen und als charmant bezeichnen. Aber ist es das, was einen Unterschied ausmacht, der wohl dann sehr oft positiv und weniger negativ ausschlägt?
Ja, also 5 gerade sein lassen oder sowas, das mag sein. Wobei mir geht das wahnsinnig am Keks. Also ich habe durch meine Hamburger Jahre habe ich eine unglaubliche Disziplin gelernt. Ich hasse Unpünktlichkeit. Ich finde Unpünktlichkeit also eine totale Frechheit, ganz, ganz schlimm. Das habe ich in Hamburg gelernt.
Gott sei Dank war ich heute pünktlich.
Und wir haben jetzt in Wien auch einiges zu tun. Und wenn man da merkt, dass es so ein bisschen so, na geh, was dem, machen wir das morgen. Oder, also da werde ich schon, da kriege ich da wirklich einen dicken Hals.
Das, was
und,
du meinst.
Und kann mich dann total amüsieren, wenn ich dann merke, dass es gibt einige Kollegen aus Deutschland, die in Wien arbeiten, unter anderem eine sehr gute Freundin, die ist aus Hamburg und ist eigentlich Polin, und die hat in der Agentur, es war dann der polnische Panzer da, und die hat die einfach völlig fertig gemacht. Die hat gesagt, also, das geht so nicht, wir müssen Disziplin, und das finde ich ziemlich lustig, aber da treffen dann schon zwei Welten aufeinander, wobei wir Österreicher, wir schaffen, oder Rinnen, wir schaffen das schon, wir haben das schon gebacken.
Jetzt, wo du sagst, fällt mir gerade ein, einer meiner ersten Chefs in Wien, in meiner ersten Agentur, war Deutscher.
Mhm.
Ein Deutscher, was war er, Supervisor oder Client Service Director. Und der ist verzweifelt, ja. Der ist also effektiv nach wenigen Monaten oder einem Jahr verzweifelt, hat dann, glaube ich, auch aufgegeben und wurde damit dann ganz plötzlich ein gern gesehener Kollege.
Ja, wobei ich glaube, das hat sich geändert. Also das hat sich in den letzten Jahrzehnten einiges geändert, in Wien dann auch. Das ist sehr viel professioneller geworden alles. Und es hat auch den Einfluss, dass inzwischen sehr viele Nicht-Österreicher in Wien arbeiten, in unserer Branche oder in anderen Branchen auch. Das ist einfach, weil Wien ein derartiger Magnet wurde durch die Ostöffnung, dass da einfach dann wirklich das Ganze noch wirklich sehr viel professioneller wurde und das, geben wir mal morgen, nicht mehr so schlimm ist. Also das ist dann schon.
Ja, natürlich in der Werbung auch so wie in anderen Branchen, dass sehr viel Top-Management eben umgekehrt, das in Österreich sitzt, auch von Deutschen besetzt wird. Ist ja kein Geheimnis. Du hast ja schon erwähnt, du hast in Frankfurt gelebt, du hast in Hamburg gelebt längere Zeit und jetzt sehr lange in München. Wo fühlt man sich als Österreicher am wohlsten?
Bevor ich nach Hamburg ging, hatte ich kurz überlegt, ob ich nach Wien gehe. Und das war für mich aber, das wäre ein Zurückgehen gewesen. Und das fand ich irgendwie blöd, zurückgehen. Und es ist, für mich ist München das Ideale. Das ist einfach, ich bin sehr viel, wie du weißt, ist man sehr viel schneller am Arlberg als jetzt einer, der aus Wien kommen müsste. Man hat Tirol, wo wir ein Wochenenddomizil haben, direkt vor der Haustür. Man hat Italien, nur über den Brenner drüber. München hat einen sehr großen, gut funktionierenden Flughafen. Die Berge sind nahe, die Münchner Stadt ist wahnsinnig sympathisch. Es ist wie ein Wohnzimmer. Ja. Es ist zwar, sie nennt sich zwar Weltstadt mit Herz, also das ist, ist ausbaufähig, aber es ist, München passt schon. München ist prima. Der Übergang zu Menschen. Ne?
So. Naja, stimme ich schon total zu. Wobei das Wohnzimmer heißt natürlich auch, es ist vieles bequem in München, was in Wien oder auch in Berlin oder auch in Hamburg vielleicht nicht ganz so ist. Ne?
Na, was heißt bequem? Es ist einfach, ich habe mir nie gedacht, dass ich darüber mal nachsinnieren würde, dass man sich in München extrem sicher fühlt. Also in Frankfurt, das war eine Zeit, ist schon sehr lange her, aber in Frankfurt war das eine Zeit, da gab es noch den Schwarzen Block und da gab es noch sehr viel, extrem viel Kriminalität und Autos wurden aufgebrochen und das war normal, dass man das Autoradio vielleicht ein Dreivierteljahr hatte, dann war es wieder verschwunden, das Auto war aufgebrochen. Das war irgendwie blöd. Und in Hamburg war es auch irgendwie ein bisschen touchy, da gab es eine riesen Einbruchserie und so weiter. Und in München, wir kamen nach München und meine Tochter, damals sehr klein, findet im Englischen Garten eine Spritze. Dann habe ich gesagt, das gibt es ja gar nicht. Jetzt komme ich nach München in das wunderbare Wohnzimmer aufgeräumt und habe einen Brief geschrieben. Und tatsächlich am nächsten Tag ist die Polizei da in dem Teil von dem Englischen Garten patrouilliert und hat dann irgendwie die Jungs und Dings verjagt und vertrieben. Und das ist dann schon, man muss nicht für Law and Order sein, aber wenn es aber das eigene Kind betrifft, dann denkst du, scheiße,
das ist angenehm. Ja. Ich habe jetzt eher so Stichwort Komfortzone gemeint. Und ich meine, du bist ja viel unterwegs nach wie vor. Ich sehe schon den Riesenunterschied, mindestens zu Berlin, ja, wo einfach vieles im Alltagsleben und auch im Job um einiges rougher ist als in München. Wien ist jetzt auf eine andere Art wieder anders, aber Das meinte ich so mehr. Ich finde immer, München bietet schon viel Komfortzone, die natürlich auch in mancherlei Hinsicht verleitet.
Aber ich muss sagen, in unserer Branche eigentlich nicht. Also die Komfortzone in unserer Branche ist eher so, dass du nach Berlin gehst und du kannst jeden Müll machen und das wird dir abgekauft. Das ist ja cool, das ist ja funky, kommt ja aus Berlin. Während wenn du in München bestehen willst in der Branche, musst du schon ein bisschen schlauer sein, ein bisschen kreativer sein, weil du hier einfach, also wie gesagt, man schaut nach Berlin, man schaut nach Hamburg und sagt, aha, da ist ein Hamburg-Stempel drauf oder Berlin Stempel drauf. München, ja, weiß ja nicht. Und da muss man eigentlich sogar ein bisschen mehr Gas geben. Wobei natürlich dieses Thema Work-Life-Balance, das reißt dann schon schnell ein. Wenn Kollegen aus, keine Ahnung was, aus Berlin nach München kommen, dann merken die, wie geil das Leben sein kann neben der Arbeit. Und das ist natürlich dann verführerisch.
Ich weiß, was du meinst. Wobei, da sind wir jetzt wieder tief in der Branche drinnen. Mhm. Und für unsere Hörerinnen und Hörer, die ja nun in großer Mehrheit nichts damit am Hut haben, interessiert vielleicht mehr wirklich, wie sieht man so die Unterschiede im täglichen Leben zwischen den Städten, Regionen und eben auch Ländern Österreich und Deutschland. Ich sehe da schon noch immer relativ viel Unterschied, auch wenn sich gewisse Dinge nivelliert haben. Aber wenn du in Wien bist, mal wieder tagelang, dann ist das eine andere Atmosphäre. Ja? Das ist aus meiner Sicht deutlich mehr Multikulti, mehr Vielfalt, auch wenn man so ausdrücken will, aber auch auf der anderen Seite sicherlich auch deutlich mehr schmutzigere Ecken.
In Wien? Ja, du musst nur zeigen, das Wien ist komplett totales Disneyland geworden. Die ganze Stadt ist aufgeräumt, naja, also, es gibt keine Pissecken mehr. Als ich in Wien war, damals, da gab es die Selbstmordrate, war hoch, da gab es Pissecken in der Stadt. Das war einfach wirklich wuid.
Es gab auch keine gescheiten Lokale in den 80er Jahren.
Der Bermuda-Dreieck ist dann schon. Oh. Bei mir kommt dazu, ich mag Berlin überhaupt nicht. Das darf ich, also mit Fug und Recht, weil meine Mutter.
Du darfst alles.
Meine Mutter wurde in Berlin geboren. Also von daher, ich habe quasi ein bisschen Berliner Blut in meinen Adern und darf deswegen über Berlin schimpfen. Ich finde Berlin furchtbar. Mhm. Das Stadtbild ist grauenhaft. Die Leute stinken. Die Stadt stinkt. Die Leute sind schlecht angezogen und dieser Potsdamer Platz ist eine einzige Katastrophe. Wie man sich nur so dämlich sein kann. Man kann ein Stadtzentrum neu bauen. Ja? Und was macht man? Man macht einen Haufen Scheiße. Das ist einfach furchtbar. Wer so dämlich ist...
Jetzt geraten wir in Gefahr, ein paar Worte rausschneiden zu müssen, aber carry on.
Ja, nein, wenn man als Bürgermeister dann damit angibt, arm, aber sexy zu sein und man macht aber dann, man ist nicht wirklich sexy. Weil ich meine, wenn man in Berlin in Clubs gehen will, dann darf man sich 3 Wochen nicht waschen. Man muss irgendwie Ringe unter den Augen haben und dann hat man einen Einlass in den Laden. Brauche ich nicht.
Na, wie lange ist das jetzt her? Das ist ja 10 Jahre her oder so, oder? Wo war Reit und Arm und Sexe und so?
Naja, das hängt ihm immer noch nach. Ich meine,
aber
immerhin hat er ja einen Spruch geprägt. Das ist ja dann auch Chapeau aus Kommunikationssicht. Hamburg ist ein Traum. Hamburg ist wirklich wunderschön. Leider durch die Klimakatastrophe wird Hamburg langsam auch mittelmeerig. Da wird das Wetter auch nicht mehr so blöd. Und das Wetter in Hamburg kann wirklich depressiv machen. Da kommen die Wolken auf Augenhöhe daher geflogen. Und das ist dann wirklich so, brauche ich das? Aber ansonsten ist Hamburg wirklich schön und wie man sieht, überleben die Leute auch, wenn sie einen Triathlon machen, überleben sie auch das Bad in der Alster, die auch jetzt immer sauberer wird. Aber ansonsten war in Hamburg für mich die Frage, was mache ich mit meiner Freizeit? Und dann hieß es, dann fass doch an die Ostsee. Ja, dann bin ich
Nordsee ist näher.
Ich war an der Nordsee, die Agentur hatte ein Haus in Kampen. Das war August. Es hat waagerecht geregnet und die Robben starben. Dann dachte ich mir, die sind ja da daheim, die Robben, in dem Wasser. Und wenn die da sterben, ob das was für mich ist, weiß ich nicht. Ja, also das war Sylt, war damit abgehakt. Und Ostsee, ich bin da ein super heißer Sommer, der Asphalt schmolz, ich bin an die Ostsee und Klamotten vom Leib Richtung Wasser gestürmt. Und halt, halt, HP, halt, nicht da drüben, nicht hier, nicht. Also, was ist los da? Da sind die Quallen. Super.
Ja gut, Quallen gibt es in Kroatien auch.
Aber nicht am Starnberg, nicht am Starnberger See
und nee,
auch nicht in der Isar.
Komfortzone
die
München.
Die ist ja ein
quallenfreie Komfortzone München.
Die ja als ein Badefluss ist, ja. die Isar.
Eben, sauberes München. Du machst es ja so ein bisschen wie ich, verbringst ja einen großen Teil deiner freien Zeit oder wie auch immer Wochenenden in Österreich am Land und wohnst aber hier in München in Deutschland eher städtisch.
Ja.
Bietet das Land in Österreich mehr als das Land in Deutschland?
Keine Ahnung. Das deutsche Land ist mir komplett wurscht. Da will ich nicht
rein. Da hältst du dich nicht auf.
Da bin ich nur in meiner Freizeit.
Also wenn ich
mal am Starnberger See, das man kann von da, wo ich wohne, mit dem Fahrrad nur durch Grün und Wald an den Starnberger See radeln. Das ist wirklich geil. Aber ich möchte dort auf gar keinen Fall wohnen, weil mehr oder weniger Lügen von Leuten, die da draußen sollen wohnen. Ich bin in 10 Minuten in der Stadt. Ja, um Mitternacht. Morgens ist Stau rein, abends Stau. Nein, brauche ich nicht. Dafür ist München in der Tat auch grün genug und fein genug. Und das am Land, wir haben da unsere Fuge, ist halt direkt an der Skipiste und mit Bauernhof. Und ich komme gerade daher und habe gerade frische Milch, Öko und Bio mitgebracht. Und das ist natürlich wirklich der Knaller. Und wobei man hätte auch ein sehr schönes Krankenhaus in St. Johann, das ist dann auch in Sichtweite.
Beruhigend.
Da kommt der Helikopter immer dann hin.
Beruhigend.
Ja, ich habe das auch ein, zweimal schon frequentieren müssen, das ist dann auch fein. Aber das Landleben es ist Tirol, ne? Und gibt schon eigene Charaktere dann in Tirol, so etwas rockige Gehirne, die es da gibt, aber lustig.
Du meinst jetzt so in Abgrenzung zu Österreich?
Pauschal. Ja, naja, das ist schon, Österreich hat schon sehr viele unterschiedliche Volksstämme, die das dann auch pflegen. Was erzähle ich im Steirer?
Wie war, kann ich nur sagen. Jetzt bist du auch ähnlich wie ich oder noch deutlich länger, über 30 Jahre in Deutschland, wohnhaft mit einem Hauptwohnsitz. Und wir haben nie darüber gesprochen, fällt mir gerade auf, aber... Hast du jemals überlegt, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen?
Nein, Gott bewahre. Nein, gar nicht.
Zu beantragen?
Nein, überhaupt nicht. Nein, nein.
30 Jahre.
Nein, ich bin ja ganz stolz, dass meine Töchter die österreichische Staatsbürgerschaft haben. Und, das wird
haben
auch
die beide
so,
oder haben die
beide.
Auch? Nein,
die haben die Österreicher, die haben nur die Österreicher.
Die haben auch nur die Österreicher, ja. So wie meine. Ja. Ja. Weil die Mutter auch Österreicherin ist und...
Nee, bei mir war das so, also die Mutter ist Amerikanerin, also die amerikanische Staatsbürgerschaft und da war, also die Entscheidung war ja völlig klar. Ich meine, die Große heißt auch Sissi, ne? Also das ist ja wohl...
Also die haben die amerikanische Staatsbürgerschaft?
Nein. Die Töchter haben nur die österreichische Staatsbürgerschaft und ich habe sie dann auch neulich genötigt zu wählen in Österreich. Das war dann auch ganz gut so, das war ich, als dieser unselige Herr Hofer sich anschickte, Bundespräsident zu werden. Da war ich ja ganz stolz drauf, weil wenn es um die Männer gegangen wäre, das weißt du bestimmt, wäre es geworden.
Ja.
So war die Statistik. Also die österreichischen Männer haben woanders das Kreuz gemacht. Aber meine Töchter wählen inzwischen auch in Österreich, so wie ich auch.
Gut, wir halten ja die Parteipolitik möglichst draußen aus diesem Podcast-Format, obwohl der Absender eine politische Partei ist. Aber jetzt zurück aber nochmal zu dir und deinen 30 Jahren als Steuerzahler hier in Deutschland. War es dir nie wichtig, als solcher, aber nicht nur als solcher, auch irgendwie mitzubestimmen, was in dem Land passiert, jenseits der Kommune?
In Deutschland?
Ja.
Ich bringe mich hier ein. Also ich habe, auch wenn man jetzt die Politik rauslassen wollte, aber ich habe in Frankfurt eine Kampagne für die Grünen gemacht, was dazu führte, dass die SPD so wenig Stimmen hatten und die Grünen ein bisschen mehr, dass dann die CDU an die Macht kam mit Herrn Wörner, Dachlatten-Wörner. Wir wurden hier gefragt, und das ist für mich dann auch wichtig, dass man eben auch da teilnimmt. Wir wurden hier in München gefragt, ob wir eine Kampagne entwickeln würden, also Kommunikation für die CSU. Die Agentur ging komplett steil. Die waren alle halt im anderen Lager, meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das war aber dann ziemlich cool, weil ich habe dann mit dem damaligen Generalsekretär mich unterhalten und habe dem Sachen vorgeworfen, was die CSU alles sein könnte, so die letzte Monarchie und rechts davon, wie auch immer. Und das fand er super spannend, ein alter, jesuitisch gebildeter Kerl. Und dann haben wir tatsächlich was entwickelt und wir haben aber das dann halt so gemacht, wie wir damit leben können. haben dann eh nicht gewonnen, damit waren alle Gesichter gewahrt.
Also ihr musstet nicht für die CSU werben dann schlussendlich?
Wir mussten nicht, aber ich habe vor Herrn Stoiber präsentiert, ja, und das fanden die, seine Mitarbeiter auch rasend komisch. Insofern bringe ich mich da auch ein, ja, weil ich...
Wobei, du weißt schon, das meinte ich jetzt nicht. Ich meinte jetzt, ob du als Bürger, als Mensch, was ja völlig legitim ist, kein gesteigertes Interesse daran hast, auch mitzubestimmen im Sinn von politisch mitbestimmen und wählen. Völlig wurscht.
Ja, die Frage ist, was ist politisch und wo hört das Politische auf? Also ich bin sehr engagiert, wie du weißt, in dem Art Directors Club, und das ist rasend politisch. Da geht es natürlich auch um Geld, aber da geht es auch um politische Dinge, die da passieren, da, also sei es jetzt Gender oder andere Geschichten, und da bringe ich mich sehr ein. Ich habe darüber hinaus, bringe mich auch ein, das ist dann eben nicht nur Deutschland, sondern in Europa. Wir haben den Art Directors Club of Europe, und da mache ich eben sehr viel Nachwuchsarbeit und helfe dafür. Das ist auch extrem politisch, weil das ist Grenzen niederreißen, ich habe da fast Tränen in den Augen, wenn ich die jungen Leute dann sehe, die dann aus überall herkommen, auch aus Österreich oder aus Innsbruck oder sonst woher, und denen helfe, in den Job zu kommen, aber mit dem Gedanken dieses geeinten Europas, was natürlich wirklich, wirklich, wirklich toll ist, wenn man da sieht, wie die sich verstehen, dann plötzlich wieder sie dann networken untereinander. Und das ist, also ich muss aber jetzt nicht unbedingt hier eine Wahlkarte ausfüllen oder irgendwie Bürgermeister von München werden.
Ja, das könntest du ja, theoretisch. Kommunal kannst du ja, darfst du ja.
Aber ich habe das schon in Österreich abgelehnt. Ich hatte in Österreich
Bürgermeister zu werden.
Nein, ich hatte das Angebot, in die Politik zu gehen in Österreich. Das war direkt, nachdem ich die Schule verließ.
Im zarten Alter von 17.
Von 17 hat mir meine Deutschprofessorin, Deutsch und Geschichte, die war oder ist verheiratet mit jemandem, der scheinbar in der SPÖ, irgendwie ein Viech, keine Ahnung, was für ein Tier ist. Und ich war bei denen zu Hause und habe mir angeboten, ich könnte Redenschreiber werden der Bautenministerin mit 17. Also ich war eben des Wortes ganz gut mächtig, und habe mir dann so überlegt, gehe ich in die Politik, dann könnte ich ja König von Österreich werden, also die Monarchie wiederherstellen. Das hätte mich irgendwie schon, also Kaiser muss ich sein, aber König wäre lustig gewesen, weil da kann man, es gibt so viele Sachen, die man noch anders machen könnte. Also es muss ja nicht sein, dass die Straßen nur grau sind.
Dann kommt neuer Anlauf.
Die Straßen kann man auch anders benutzen. Oder Geldscheine aus Werbeflächen oder so. Also man kann aber Geld einnehmen dann auch noch. Aber das ist dann, habe ich dann ad acta gelegt.
Frühzeitig.
Wie gesagt, mit 17 dann.
Und 17 nie wieder und aufgegriffen.
Nein, nicht wieder aufgegriffen. Nein.
Okay, ich habe es verstanden. Also diese politische Mitbestimmung ist es nicht wert für dich auf jeden Fall, den Versuch zu unternehmen, zwei Staatsbürgerschaften zu haben. Und schon gar nicht die deutsche.
Auf gar keinen Fall.
Okay, verstehe. Andere Frage, ähnliche, aber andere Ebene. Als Werber hast du doch permanent mit dem Image von Marken zu tun in irgendeiner Art und Weise. Wie siehst du denn die Marke Österreich heute als Werber?
Oh. Ja, das ist natürlich sehr schillernd. Ja, sehr schillernd. Es ist, ich muss natürlich da ich bin befangen, weil ich natürlich auch als Werber, als Kommunikationsfuzzi, denke ich mir Geschichten aus. Ich denke mal irgendwie dann für so eine Marke, denke ich mir aus, aha, wie schaut die denn aus, welchen Charakter hat die und so weiter. Und ich bin, was Österreich angeht, ich bin da wahnsinnig neidisch über die Storys, die in Österreich entwickelt werden. Also wer diese Drehbücher schreibt, also jetzt, wir fangen wieder leider an, aber Heider oder diese Ibiza-Nummer, das ist doch nicht zu glauben. Das ist doch, wer schreibt denn solche Plots? Da wird jeder Drehbuchautor gesagt, nee, pass mal, das streich mal drauf. Das kann ich auch noch, der kann ich auch noch mit herumschieben. Nein, geht nicht. Also insofern, jetzt Spaß beiseite, es ist ein bisschen gefährlich. Es ist, also man hat, wenn man als Auslandsösterreicher irgendwie im Fokus steht, kriegt man das schnell aufs Brot geschmiert, was ist denn bei dir daheim los? Was ist denn da, was ist da los? Und das passiert immer wieder mal. Das war ganz schlimm bei Waldheim. Da hat man als Österreicher, ist man gleich im Generalverdacht gestanden, dass man auch irgendwie so einer ist oder sowas. Und so lustig jetzt diese anderen Geschichten waren, so ganz ernst genommen wird man dann da nicht. Das ist dann schon so ein bisschen, ich habe einen großen Respekt vor der zweiten Reihe in Österreich, die das Land schupfen, dieses Land irgendwie am Laufen halten, weil bei dem, was die Besetzung ansonsten so ist, ist es so, ja, und...
Wer ist denn die zweite Reihe?
Die zweite Reihe, also sämtliche Behördenämter und ich sage die Sektionschefs oder wie die alle heißen.
Also der Beamtenapparat eigentlich.
Der Beamtenapparat, der so schlecht nicht sein kann, weil der Laden läuft noch immer, ist noch immer nicht bankrott, obwohl Geld, aber das restliche Personal ist holy camoli. Also die Besetzungsliste ist schon bunt. Und das kriegt man als Auslandsösterreicher gerne mal aufs Brot geschmiert, dass man dass es heißt, was ist denn bei euch daheim los? Und man muss dann versuchen, das ein bisschen ins Lustige zu ziehen, damit es nicht zu ernsthaft wird. Aber das ist, da ist die Marke Österreich, hat schon so ein paar Schrammen, ein paar so mächtig.
Ja, habe ich so partiell auch ähnliches Gefühl. Wobei auf der anderen Seite man ja auch ehrlicherweise sagen muss, gerade in Deutschland aktuell ist so viel Tohuwabohu in diesem Land hier, dass ein Hinunterschauen auf Österreich eher weniger passiert, als vielleicht zu anderen Zeiten das der Fall war, oder? Hast du nicht den Eindruck?
Naja, also ich meine, so ein Scholz, der eigentlich einen guten Job macht, der hat dann hier verlacht wird als Schlafmütze. Das hat schon ein bisschen mehr Seriosität, ja. Also etwas, was in Berlin so ab und an passiert und auch wenn die Grünen, auf denen was rumgehackt wird, auch da merkt man so, da ist Passion, da ist Passion, da ist Leidenschaft dahinter, während das in Österreich wenn es da wieder irgendein Bürgermeister zerreißt, weil er sich Grundstücke
also jetzt haben wir so ein bisschen dieses schon politisch geprägte Image betrachtet, das sich aus verschiedenen Entwicklungen ergibt. Logisch, bin ich auch der Meinung. Aber Österreich hat natürlich noch andere Komponenten. Nicht? Also ich sage jetzt einmal nicht, lass mal das Touristische ganz zum Schluss. Aber was du ja auch weißt, wo Österreich immer und Wien an erster Stelle ganz schnell positiv in vielen Medien ist, ist die leistbare Stadt, die soziale Stadt, was dann auch abstrahlt bis zu einem gewissen Grad auf Österreich in der Berichterstattung, so nehme ich das zumindest wahr. Da gibt es ja auch im gesellschaftlich-politischen Komponenten, die schon auch ein vergleichsweise dann positives Licht werfen, oder?
Ja, absolut. Also das, wobei das natürlich nichts mit dem heutigen Personal zu tun hat. Also der soziale Wohnungsbau in Wien, das ist ja schon sehr, sehr lange her gewesen. Aber die waren immerhin schlau genug, dass sie das Ding nicht verkauft haben. Wie in anderen Städten in Deutschland, da haben die einfach dann, keine Ahnung, hunderttausende Wohnungen verkauft und dann schauen die Leute blöd aus der Wäsche, was in Wien nicht passiert ist. Und deswegen gibt es auch noch leistbare Mieten. Das ist wirklich toll. Und andere Geschichten.
Nicht nur in Wien, so muss man dazu sagen. Ja, zwar maßgeblich und natürlich Quantität ist es dort mächtig und offensichtlich.
Ja, das ist ja, weil gerade wieder rauskam, Wien ist die lebenswerteste Stadt oder sowas. Daher habe ich jetzt gerade abgeleitet. In anderen Städten gilt das auch. Andere Investitionen, die eben getätigt wurden, die sind auch ein bisschen älter schon. Das ist also allein die Wiener Stadtbahn, also dieses Jugendstil-Ding, ist einfach der Knaller. Das ist einfach unfassbar schön und ist ja dann auch für die Allgemeinheit. Ich würde wahnsinnig gern bei einigen dieser Entscheidungen dabei gewesen sein, wenn in Innsbruck die Sprungschanze gebaut wird von einer Iranerin, die noch nie mit Sprungschanzen was zu tun hat. Sarah Hadid baut den Sprungturm. Wie war diese Gemeinderatssitzung in Innsbruck? Bitte, falls es jemand weiß, bitte sagt es mir das, das hätte ich. Aber das ist in der Tat, da hat Österreich, der nimmt sich da einfach, hat dann ein Herz und hat dann auch zum Teil Mut. Was wurde gelacht aus Österreich, um die österreichischen Seen, die Ringwasserleitungen gebaut wurden, mit dem Effekt, dass fast jeder österreichische Badesee hat Trinkwasserqualität. Da haben die in Deutschland, sind die jetzt noch dran, dass sowas passiert. Und da ist dann schon, aber da bin ich mir nicht sicher, wer das wirklich entschieden hat, ob das, wie gesagt, der Sektionschef war oder sein politischer Vorgesetzter, da bin ich mir nicht sicher. Und ansonsten hat Österreich natürlich, als das Glück verteilt wurde, vom lieben Gott, mehrfach hier geschrien, also die Landschaft, die Berge, was dann auch Konsequenzen hat für die Ernährung, weil in Österreich gibt es einfach nicht diese Riesenfarmen, dadurch gibt es jetzt diese Massentierhaltung, gibt es da nicht, deswegen ist das Fleisch besser und also das ist einfach so Sachen sind da passiert mit ein bisschen Schwein gehabt oder weniger Schwein gehabt, weniger Schweine, mehr Qualität.
Sollte ja heutzutage eigentlich Grund genug sein, um das Image im Ausland auch entsprechend aufzufetten. Dann, wenn wir schon über das Image reden, lass uns auch mal kurz zu dem Teil des Images kommen, der normalerweise immer so im Fokus ist, dem touristischen Part. Wir sind ja beide im Laufe der Zeit mehr oder weniger stark auch im Tourismus engagiert gewesen von werblicher Seite. Wie siehst du das da? Wir haben ja nach Corona jetzt wieder extrem positive Zahlen, was so die touristischen Kennwerte betrifft in Österreich. Ich persönlich bin auch der Ansicht, Österreich läuft wenig in Gefahr, hier zu verlieren. Aus unterschiedlichsten Gründen. Was meinst du?
Also was ich in meinem Tiroler Refugium mitkriege, ist, da läuft was schief. Da große Gefahr, nämlich Personal. Personal ist ein Riesenthema. Es ist ein so großes Thema, dass manche Lokale nicht aufgemacht werden können, nicht mehr aufgemacht werden können, weil das Personal fehlt. Dass an manchen Hotspots, wo es dringend ein Lokal geben müsste oder ein Restaurant oder irgendwie sowas. Das passiert nicht. Selbst der große Hotelier daneben, der das übernehmen könnte, qua Fähigkeiten, sagt, ich habe selber bei mir im Hotel so zu kämpfen mit Leuten, mit Personal, das ist extrem schwierig. Das hat natürlich dann auch damit zu tun, dass dann die Leute, manche sind satt, andere können sich das Leben dort gar nicht leisten, weil dann halt irgendwie zu viele Zweitwohnsitze dann da sind. Da muss man irgendwie früher oder später dann doch mal überlegen, was man da machen kann. Die Innsbrucker waren ja so schlau und hatten Kooperation mit dem Arbeitsamt in Leipzig und haben da Leute geholt. Wobei dann halt die Frage ist, nichts gegen Leipziger, aber diese österreichische Gemütlichkeit und die österreichische Freundlichkeit und der österreichische Witz und Humor, ob der dann die Flöten geht, wenn halt wer auch immer mich dann auf der Hütte bedient. Ja. Das ist okay, aber das ist auch so eine Facette, die zum Tourismus dazugehört. Und diese Personalsorgen, die Tourismusindustrie eben speziell in dem Tiroler Bereich, wo ich bin, haben, das ist schon alarmierend. Das ist wirklich alarmierend.
Ja, da gebe ich dir völlig recht, zumal ich ja, wie du weißt, auch nach wie vor recht viel mit touristischen Themen zu tun habe. Auf der anderen Seite, und das meinte ich jetzt, ist die Nachfrage, ja, die Nachfrageseite ungebrochen stark. Und ich denke, durch das große Einzugsgebiet an Quellmärkten, das Österreich in der Nähe hat, in erster Linie natürlich mit Deutschland, und der Tendenz, das zu nützen, auch diesen Nahbereich, ist Österreich immer eher auf der Gewinnerseite. Dass man dann langfristig natürlich dieses Personalthema in irgendeiner Form in den Griff kriegen muss, das ist klar, ja. Trifft im Übrigen aber auch andere natürlich. Wir sehen es ja in Deutschland und auch hier wiederum im Tourismus oder auch sogar in der Schweiz, nicht unähnlich.
Ja, klar, aber du hast mich nach Österreich gefragt, da sehe ich, was eben den Tourismus, speziell da in Tirol angeht, muss da passieren. Ich habe keine Ahnung, ich habe kein Rezept dafür, aber das ist wirklich dramatisch, wenn die mich anweinen und sagen, kann ich.
Aber anderer Aspekt, du hast gerade gesagt, immer mehr ausländische Arbeitskräfte im österreichischen Tourismus, wenn überhaupt, dann aus dem Ausland mit entsprechend geringer, wie auch immer, Sprachkenntnis, geschweige denn von dem Idiom, das da idealerweise mitschwingen könnte. Glaubst du wirklich ernsthaft, dass das für einen substanziellen Anteil an Gästen ein Grund jemals sein könnte, nicht mehr nach Österreich zu kommen, weil sie nicht von Tiroler, steirischen oder salzburgerischen Kellnern bedient werden?
Naja, die Frage, wo sollen sie sonst hin? Ne? Also wenn sie Skifahren gehen oder wenn sie die Berge genießen wollen, dann haben sie wenig Auswahl. Sie können dann vielleicht nach Südtirol noch, wobei da ist das gleiche Problem. Und in der Schweiz wird es dann zu teuer sein. Und das natürlich wird die Nachfrage so bleiben, nur von dem Habitus, von dem Image, ich kann mir durchaus vorstellen, dass speziell der Wintertourismus rapide abnehmen wird. Also auch Schneesituationen und so weiter. Und vor allen Dingen, weil es auch schweineteuer wird. Also wenn die Leute bezahlt werden müssen, die halt dann arbeiten sollen, gehen wir mit einer vierköpfigen Familie in eine Woche Skiurlaub. Hurra! Also das ist dann die Frage. Und wenn aber dann, wie gesagt, weil halt zu wenig Leute da sind, auch die Gondel erst am Freitag aufmacht und am Samstag und am Sonntag, weil sie für die restliche Woche einfach keine Leute dann kriegen oder das nicht bezahlen können, dann ist schon die Frage, ob man sich dann nicht dann überlegt, fahre ich denn wirklich in Skiurlaub oder gehe ich dann nicht dann doch, keine Ahnung, wieder auf Malle oder irgendwie sowas. Die Qualität wird erodieren.
Ja. Ich habe auch noch nie so viele nepalesische Mitarbeiter auf österreichischen Hütten gesehen und gehört wie in den letzten ein, zwei Jahren. Also da muss ja wirklich einiges im Gange sein, nicht? Was ja nichts Schlechtes ist.
Ja, wobei die armen Schweine müssen halt aus Nepal abhauen, zum Teil aus politischen Gründen und aus wirtschaftlichen Sorgen. Die sind natürlich herzlichst willkommen, weil Bergvolk zu Bergvolk, ja, das ist ja sehr lustig und nett, aber ob es eine Lösung ist, klein Nepal, nein, ich weiß es nicht.
Gibt es viele, ja. Ich meine, schau dir an, wie viele Nepalesen in Dubai und Katar und Abu Dhabi arbeiten. Und das ist mit großer Wahrscheinlichkeit eine deutlich weniger angenehme Tätigkeit. Genau, ja, österreichisches Image in der Welt kann man sicherlich sehr unterschiedlich sehen. Hängt da ein bisschen davon ab, glaube ich, von wo man es anschaut. Hier aus Deutschland ist das immer so eine Geschichte, wo man sagt, naja, ist das überhaupt Auslandssicht? Aber
spätestens wenn Fußball gespielt wird, sind schon zwei Länder.
Dann schon, klar.
Auch wenn der Impulsgeber Red Bull Salzburg sehr, sehr viel in Deutschland inzwischen gerissen hat und gemacht hat und sogar mit den Bayern jetzt da einkaufen, Bayern München sogar da einkauft. Also spätestens dann sind es zwei Länder. Ansonsten ist es immer noch so das kleine Brudersyndrom oder kleine Schwester-Syndrom, je nachdem, wie man es sehen mag. Aber das ist schon... aber man hat dann auch gerne mal so eine Pausenclown-Rolle, die man gerne dann auch ausfüllt.
Ja. Und ich glaube, das ist ein gutes Stichwort, weil du wirst mir verzeihen, so ein bisschen habe ich den Eindruck, diese Waffe hast du schon oft genützt in Deutschland, österreichische Pausenclown,
ja,
oder?
Ja, natürlich. Nein, ich kann mir das auch gut vorstellen, ich mache ja gerne mal mich auch unbeliebt und wenn man das Ganze mit österreichisch macht, dann ist es nicht so schlimm. Dann ist
unbeliebt.
Unbeliebt.
Ja. Okay, österreichisch unbeliebt sein ist deutlich besser als deutsch unbeliebt sein.
Absolut, ja. Super. Klar, das ist wenn es deutsch unbeliebt ist, dann ist es so ernsthaft und gut. Und wenn das ist ja Österreich. Also das ist wird einem dann mehr verziehen.
Der verträgt es auch eher, ne? Das Unbeliebtsein der Österreicher.
Ja, natürlich, der hat eh so ein bisschen so die Arschkarte. Also so, ja, das passt dann schon.
Und hat sich an die Arschkarte gewöhnt.
Damit kann man spielen. Das mache ich dann auch gerne. Und das ist aber dann auch lustig. Also ich halte sehr viele Vorträge und anderes Zeug. Und wenn das Ganze halt eben so ein bisschen einen Schmelz hat, ja, dann tun Wahrheiten oder so Aussagen von mir auch nicht so weh.
Schmelz klingt ja so ein bisschen nach Schmieren und so, ne? Also
ja, Öl. Ja, aber freilich.
Gerne genommen. Okay. Auch da sind wir großteils d'accord. Du hast gerade erwähnt, Fußball, unser zweitliebstes Thema in Österreich, so irgendwie 150 Kilometer nach Skifahren. Jetzt gibt es ja, glaube ich, echt einmal wieder die Chance, bei einer Europameisterschaft dabei zu sein nächstes Jahr, oder? Glaubst du, sie packen das? In Deutschland übrigens.
Ja.
Liebe Hörerinnen und Hörer, in Deutschland. Europameisterschaft, Fußball.
Ja.
Männerfußball nächstes Jahr.
Sie werden es schaffen. Sie werden es natürlich schaffen und sie werden die Sensation des Turnieres werden sie auch sein.
Also was? Halbfinale?
Ja, mindestens.
Mindestens
Halbfinale.
Halbfinale. Dritter Platz. Ja. Gewinnen. Halbfinale gewinnen.
Ja.
Halbfinale verlieren. Spiel um einen dritten Platz gewinnen. Super, ich wette dagegen. Da wette ich dagegen. Wie viel wetten wir?
Ja, schauen wir.
Okay, machen wir uns nachher aus. Womit wir bei einem wunderbaren Schlussthema gewesen wären, österreichischer Fußball, über das Skifahren reden wir gar nicht, weil das tun eh alle und zu jeder Zeit, oder?
Nein, aber was meiner Meinung nach weit vor Fußball ist und vielleicht sogar weit vor Skifahren ist die Kultur, die in Österreich eine extrem und auf der ganzen Welt eine extreme Bedeutung hat, österreichische Kultur. Und da können wir wirklich immer noch saustolz sein drauf, dass Österreich so eine derartige Ausstellung hat. Und das ist dann auch bis hin zu dem Europas besten Radiosender, ja, FM4, das empfehle ich jedem, FM4 zu hören.
Ist der gewählt worden zu Europas besten Radiosender?
Nein. Meine Meinung.
Europas bester Radiosender.
Ja, aber egal, wem ich das empfehle, die Leute sind dann völlig verdutzt, dass es eben so ein Sender gibt, der eben Indie-Sachen spielt und der auch dann ganz schlaue Beiträge hat und so weiter. Und das ist dann also wirklich...
Und der ist noch nicht mal privat, ne?
Nein, das ist quasi
tatsächlich öffentlich-rechtlich.
Das ist der Talentschuppen vom ORF. Die haben da eine gewisse Narrenfreiheit. Also wenn man bei denen in die Räumlichkeiten geht, da stinkt es nach Cannabis. Das ist der Hammer. Also selbst das wird da, ja, mein Gott, die räumen es eh sofort wieder weg. Das ist wirklich toll. Und die Veranstaltungen, die haben und die ganzen Konzerte, die machen, ist toll. Das ist eben für die jüngere Kultur und die ganze Hochkultur, die es in Wien gibt, das ist halt auch der Knaller. Das ist wirklich unfassbar.
Vielleicht tatsächlich ein guter Hinweis für Hörerinnen und Hörer im weiten Rund des Globus, die das noch nicht gehört haben, was
FM4.at, FM4.at, Livestream, überall zu hören.
Gut, war keine Werbung, war nur eine persönliche Empfehlung von Hans-Peter Albrecht. Ja, meine Kultur fließt ja auch durchaus in unsere Arbeit hinein, hin und wieder, wenn es gut geht. Deshalb haben Kommunikationsleute ja immer so ein eigenes Verhältnis auch eigens definiert. Aber ja, ich glaube auch in Deutschland hat der österreichische Kulturbetrieb insgesamt tatsächlich noch immer eine sehr gute
Absolut.
Stellung.
Ja.
Sollte man das ein bisschen mehr nützen, auch als Land insgesamt? Tut man das?
Das passiert automatisch, weil aus Österreich halt auch sehr viele Talente kommen. Schauspieler, Musiker, Schauspielerinnen, Musikerinnen. Das passiert automatisch und da setzt die Qualität durch. Das kann man, ich weiß nicht, wie man das fördern möchte. Das ist eh...
Ja.
Die Theater gibt es, solange die nicht zugemacht werden, super. Solange das gefördert wird auch dann, aber da weiß man, glaube ich, in Österreich schon, was man hat an den ganzen großartigen Theaterstätten, Spielstätten, nicht nur in Wien, sondern auch an Landestheater Linz oder sonst irgendwo. Und was ist da halt, der Steirische Herbst oder Bachmann-Preis, das sind einfach unglaublich tolle Sachen. Und das ist dann, da finde ich auch super, dass mehr und mehr kleinere Städte oder kleinere Regionen auch die Kultur als Trumpf sehen und ausspielen. Du weißt, dass da am Arlberg gibt es auch irgendwie Kino-Geschichten und das ist einfach geil, wirklich toll, dass man einfach sagt, Fußball spielen können wir eh nicht, also dann lass uns bei der Kultur bleiben. Das wäre auch schlau.
Wobei ich glaube, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt so kurz drüber nachdenke, gerade in der Schauspielerei und so, da ist zumindest in Deutschland oft im Gegensatz fast zur Wirtschaft oder zur Medienwelt gar nicht so bewusst, wer alles Österreicher ist, ja, oder Österreicherin.
Naja, sind halt Schauspieler.
Das sind wirklich viele.
Sind halt Schauspieler, die können sich ja verstellen. Ja. Die können eine Rolle spielen.
Im besten Falle ja.
Ja, das ist ja dann auch letztlich.
Bei Schriftstellern ist es wieder anders, glaube ich. Da kommt es ganz schnell. Ist das jetzt ein österreichischer Autor?
Da wird das Label schon dran geklebt. Aber letztendlich ist es ja auch dann kindisch zu sagen, das ist ein Österreicher, das ist eine Österreicherin, ein Deutscher, wie auch immer. Also das Gezerre um Christoph Waltz, ist der Waltz. Mein Gott. Also das
bei
ist
Arnie ja, ist es klar, nicht?
Bei Arnie ist es klar, ja. Bei Arnie ist...
Gut, also ein paar Identifikationsfiguren braucht jedes Land wahrscheinlich. Insofern auch nicht so schlecht. Gut, jetzt sind wir auch noch an der Kultur vorbeigesegelt mit leichtem Wind. Ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich bei dir bedanken, auch für Austrian Voices mal zur Verfügung gestellt hast. War für viele sicher spannend. Wir sehen uns ja regelmäßig, deshalb an dieser Stelle nur herzlichen Dank für dieses hier.
Habe die Ehre.
Bis bald.
Habe die Ehre.
Servus. Servus.
Ciao, ciao.
Servus. Dankeschön.
Ciao.
Dies, liebe Hörerinnen und Hörer, war die 23. Episode von Austrian Voices. Ich hoffe, Sie hatten Spaß beim Zuhören und würde mich sehr freuen, wenn Sie uns weiter gewogen bleiben. Dazu bitte diesen Podcast gerne abonnieren, damit Sie keine Folge versäumen. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie uns liken oder Kommentare, Anregungen und Kritik zukommen lassen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.